Hört Sie zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt auch Hochdeutsch weiterreden. Das ist mal ein bisschen einfacher. Aber ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Der Bruder hat schon gesagt, eine Endzeit-Trilogie, also drei Teile zum Thema Endzeit. Ich staune und freue mich, dass trotz dieser heißen Sommer, Spätsommer-Nachmittagsstunde so viele gekommen sind, jetzt schon. Und ich hoffe, ihr seid heute Abend auch noch da um 10, wenn dann alles hoffentlich gut überstanden ist. Der Vortrag insgesamt in drei Teilen wird ungefähr gut 4 Stunden dauern. Jetzt erstmal der erste Teil zu diesem Thema alarmierende Zeichen der Endzeit. Um 16 Uhr dann ist geplant, neue Weltordnung, Globalisierung und das Kommen des Antichristen. Und heute Abend, lass dich nicht verführen, warum nicht alle Wege in den Himmel führen. Ich möchte also gleich beginnen mit dem ersten Teil, alarmierende Zeichen der Endzeit. Hier gibt es sehr viele Zeichen, die der Herr Jesus in der Endzeit- und Ölbergrede nennt. Es sind Zeichen in der Politik, Zeichen in Technik und Wirtschaftsleben, Zeichen in der Natur, Zeichen bezüglich religiösem und moralischem, ethischem Gebiet und Zeichen in Bezug auf die Gemeinde. Wir werden einen großen Teil der Zeichen, weil wir heute viel Zeit haben, zusammen betrachten und danach seid ihr hoffentlich gut vorbereitet, wenn der Herr kommt, dass wir alle ihm begegnen können. Die Frage stellt sich, ob wir bald dauerhaften Frieden erreichen durch eine politisch, wirtschaftlich und religiös geeinte Welt. Ob wir in das neue Zeitalter des Wassermanns eintreten, wie es die New Age-Bewegung im Musical Hair besingt, um damit, wie sie sagen, der wahren Befreiung unseres Geistes entgegenzugehen. Oder werden wir Krisen erleben? Wird unsere Zukunft geprägt sein durch Liebe, Freiheit und Kreativität? Oder steuern wir auf eine globale Zerstörung zu? Stichwort Klimakatastrophe. Hier sehen wir schon einiges davon. Nun, diese Fragen bewegen viele Menschen am Anfang des dritten Jahrtausends. Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir ein gegensätzliches Bild. Auf der einen Seite erleben wir, so wie es die Welt versteht, wachsende Erfolge in den Bemühungen um äußere Einheit und Frieden. Etwa, ich komme ja aus Deutschland, die Wiedervereinigung Deutschlands, also der Fall der Berliner Mauer. Die Vereinigten Staaten von Europa, die am Entstehen sind, die Schweiz weigert sich momentan noch, damit zu machen, aber damit habt ihr recht. Dann die Annäherung der großen Machtblöcke und immer größer werdende Wirtschaftsräume und der Dialog der Religionen. Erfolge, weltlich gesehen. Auf der anderen Seite heftige Krisen, die die Welt erschüttern. Zum Beispiel Seuchen, ich gehe auf einiges ja noch ein, Massenarbeitslosigkeit, Inflation, Hungersnöte, weltweit gesehen, Umweltzerstörung, Klimakatastrophe, neue Kriegsherde, Erdbeben, AIDS, Corona und so weiter und so fort. Und viele Menschen sind ratlos und fragen, wie passt das zusammen? Wohin bewegt sich diese Welt? Gibt es noch eine Zukunft? Und wer kann uns verlässliche Orientierung bieten? Politiker sind überfordert im Blick auf die sich überstürzenden Ereignisse. Wirtschaftsprognosen treffen häufig nicht ein. Demoskopen müssen ihre Umfragen in immer kürzeren Abständen revidieren. Und auch die Voraussagen der Zukunftsforscher, nicht nur der Meteorologen, gehen häufig ins Ungewisse. Philosophen, Psychologen, Soziologen und andere Logen legen Denk- und Lösungsmodelle vor, aber diese widersprechen einander heillos. Je mehr Stimmen, desto mehr Verwirrung. Ja, man kann praktisch auch in die Wahrsagekugel schauen, dann weiß man genauso viel wie bei diesen Erforschungen heute leider oft. Aber es gibt ja eine andere Möglichkeit, das sehen wir rechts, die Bibel, die Heilige Schrift. Einen gibt es nämlich, dessen Blick weiterreicht. Derjenige, der die Welt geschaffen hat, der sie in seinen Händen hält und der ihr das Ziel bestimmt hat. Und dieser eine ist Gott. Gott, der Schöpfer, Gott, unser Herr, unser Vater und sein Sohn Jesus Christus. Gott hat seinen Propheten und Aposteln bereits vor Jahrtausenden die Entwicklungen geoffenbart, die wir heute in zunehmender Deutlichkeit erkennen. Sie wurden niedergeschrieben in Gottes Wort, der Bibel, in der Heiligen Schrift Gottes. Als einzige Urkunde enthält sie wirklich zutreffende Zukunftsvoraussagen in über 6000 Versen, einzigartig in der Weltgeschichte, was zeigt, Die Bibel ist wirklich Gottes Wort, als einziges religiöses Buch, was es gibt. Das gibt es in keiner Religion sonst, nur in der Heiligen Schrift. Nun, in der Bibel ist also niedergeschrieben, was geschieht, was auch heute geschieht. Wer die Zeitung liest, der sieht nur die äußere Schale des Weltgeschehens, oft noch durch Fake News verfälscht. Aber wer in der Bibel liest, der stößt auf den Kern. Und die Bibel sagt uns, es gibt eine Zukunft und diese Zukunft heißt Jesus Christus. Jesus Christus, Gottes Sohn, wer ist er? Er ist erschienen auf diese Welt, um uns zu erlösen von aller Sünde und Verlorenheit, weil wir uns selber nicht retten können. Wir sind so schuldig, schon eine kleine Sünde würde ausreichen, uns vom Himmel ewig auszuschließen. Deshalb brauchen wir völlige Reinigung, völlige Vergebung der Schuld. Und dafür hat der Herr Jesus sein reines und heiliges Blut vergossen, um uns völlig reinzuwaschen von aller Sünde und Befleckung. Er ist siegreich auferstanden am dritten Tage und dadurch hat er uns neues, ewiges Leben erworben. Dann ist er zum Himmel gefahren und als er zum Himmel fuhr, da standen zwei Engel da und die sprachen zu den Jüngern Folgendes, in Apostelgeschichte 1, Vers 11 beschrieben, dieser Jesus, der von euch weg zum Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen. Also die Rückkehr Jesu Christi auf die Erde, das ist vorausgesagt. Und nachdem so viele tausende Verse sich schon erfüllt haben mit Prophezeiungen, dürfen wir gewiss sein, dass sich das auch erfüllt. Und deshalb sind wir in dieser frohen Erwartung, der Herr wird wiederkommen und sein tausendjähriges Friedensreich und dann schließlich den neuen Himmel, die neue Erde aufrichten. Nun haben immer wieder Menschen versucht, Sekten und auch andere, einen Termin auszurechnen. Es ist natürlich interessant, wann kommt Jesus wieder? Wann hat dieses Elend hier auf dieser Welt ein Ende mit allen Krisen und Katastrophen und Erdbeben und so fort? Aber können wir das? Ich denke nein, denn es gibt ganz klare Aussagen im Wort Gottes, dass das nicht geht. Zum Beispiel Matthäus 24, Vers 36, ich lese nach der Schlachterübersetzung, da steht, von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein der Vater. Also das ist im Vatergeheimnis Gottes verborgen. Und auch in Apostelgeschichte 1 sagt er, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, wann der Herr sein Reich aufrichten wird. Allerdings lässt uns Gott nicht ganz blind im Dunkeln tappen, sondern er hat uns Zeichen genannt. Zeichen, wenn diese Zeichen sich mehren, dann dürfen wir wissen, dass der Tag nahe ist. Nun haben ja die Jünger und Jüngerinnen des Herrn Jesus schon alle Zeit, in allen Jahrhunderten mit seiner Wiederkunft gerechnet. Diese Wartebereitschaft ist ja wunderbar. Und ich hoffe, du rechnest auch damit und bist bereit, gereinigt durch das Blut Jesu Christi, wenn er kommt. Diese Zeichen der Zeit, die hat der Herr uns genannt und wir werden heute einige betrachten. Aber ein Zeichen gab es noch nicht zur Zeit der Reformatoren zum Beispiel und zur Zeit der Täufer und so weiter. Wisst ihr welches? Wird euch heute einen großen Raum einnehmen, heute Nachmittag. Das Zeichen Israel, dass das wieder gesammelt wird, dieses Volk. Ich komme darauf noch zurück. Also wir dürfen auf die Zeichen schauen und wenn diese Zeichen sich vermehren, können wir zwar keinen Termin ausrechnen, aber wir sehen, dass die Zeit nahe ist. Ja, die Zeit ist nahe, das erwarte ich auch mit anderen Christen. Und die Endzeit im weiteren Sinne ist natürlich die Zeit, seit der Herr Jesus, der Messias, überhaupt auf die Erde gekommen ist. Da begann die Endzeit schon zu laufen, begann die Uhr, wie wir auch hier sehen, zu ticken. Und wenn Israel wieder gesammelt ist, dann können wir wirklich sagen, dann ist 5:05, dann ist diese Zeit ins letzte Stadium eingetreten. Also die, man kann sagen, die letzte Zeit in der Endzeit. Jetzt habe ich hier sogar 3 Gläser mit Wasser, sehr nett. Vielen Dank. Wenn jemand Durst hat, darf er gerne eins holen. Ja. Oder da vorne dann nachher. Ja, nun, es sind meistens negative Zeichen, Zeichen des Gerichts, Katastrophen und Krankheiten und solche Dinge, aber auch positive Zeichen, etwa die Heimkehr Israels und die Weltmission, die voranschreitet. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr Matthäus 24 im Zusammenhang mal gelesen habt, dann seht ihr das im Überblick auch in Lukas 21 und in Markus 13. Das sind praktisch diese Endzeitreden des Herrn Jesus. Beginnen wir einmal mit Zeichen in der Politik. Wenn bei einer Frau die Wehen einsetzen, dann weiß man, dass der Zeitpunkt der Geburt nahe ist. An diese Erfahrung knüpft Jesus an, wenn er die Entstehung der neuen Welt Gottes mit einer Geburt vergleicht, der die Wehen der Endzeit vorausgehen. Er nennt dabei Ereignisse, die man beachten sollte, um den Anfang der Wehen, also der Endzeitgerichte, zu erkennen. Zum Beispiel religiöse Verführung, Kriege, Seuchen, Erdbeben, Inflation und Hungersnöte. Die erwarten eine Steigerung am Ende der Tage. Hier lesen wir genau das, was ich jetzt auch zitiere, Matthäus 24, 6 bis 7. Da sagt der Herr Jesus, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, also auch Unruhen, Kriegsgerüchte, Aufstände, alles das ist damit enthalten, was sich jetzt auch vorbereitet, auch angesichts Corona in vielen Ländern. Die Leute lassen sich nicht mehr alles gefallen und es gibt zunehmend Aufstände. In Deutschland gab es sogar jetzt einen Sturm auf den Reichstag, wurde jedenfalls so hochstilisiert. Ich denke, die Presse macht da auch manches draus, was gar nicht so stimmt. Aber man wird von solchen Gerüchten hören, von Kriegsgeschrei, von Aufständen. Und dann sagt der Herr Jesus, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Muss. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Bibelausleger wie Gerhard Mayer und Arnold Fruchtenbaum weisen darauf hin, dass sich hinter der Wendung ein Volk gegen das andere und ein Königreich gegen das andere ein hebräischer Ausdruck verbirgt für einen sehr großen, viele Völker umfassenden Weltkrieg, Konflikt oder Weltkrieg. Und solche Weltkriege gab es ja im 20. Jahrhundert, 1914 bis 18 der Erste Weltkrieg mit ca. 10 Millionen Todesopfern, 1939 bis 45 der Zweite Weltkrieg mit ca. 55 Millionen Toten, furchtbarer Blutpreis, der da gezahlt wurde, einschließlich der in den Konzentrationslagern umgekommenen Menschen und der durch Bomben getöteten Zivilbevölkerung. Ich weiß auch, meine Vorfahren, die haben auch den Fliegerangriff auf Pforzheim miterlebt. Das war so furchtbar. Ich habe das immer wieder als Kind gehört von meiner Oma, dass das jahrzehntelang später immer noch genau im Gedächtnis war. Seither wurde die Zerstörungskraft der Waffen ständig gesteigert und zu einer unheimlichen Perfektion getrieben. Man denke nur an die ABC-Waffen. Das hört sich harmlos an, ABC-Schützen, ja. Aber ABC-Waffen, was ist das? Atomare, biologisch, bakteriologische und chemische Waffen. Es gibt ja auch so Spekulationen, ob dieses Coronavirus, SARS-CoV-2, vielleicht eine Biowaffe ist. Man weiß es nicht genau, wie das freigesetzt wurde. Aber da möchte ich mich jetzt nicht beteiligen. Schlimm genug ist es, dass das jetzt alles dadurch lahmgelegt wird, weltweit oder vieles. Also man sieht, was allein schon durch Viren alles verändert werden kann. Ne? Von einem Tag auf die andere verändert sich die ganze Welt. Ungeheuerlich. Und wenn das mal als Waffe eingesetzt würde, wirklich gezielt, dann können wir alle einpacken. Ne? Also ihr seht, und auch die Atomwaffen natürlich, Hiroshima, Nagasaki, was da ein Elend bis heute noch durch Krebs und andere Wucherungen, Mutationen und so weiter nachklingt. Wie der Mensch hier dem anderen Menschen Schaden zufügt, es ist grausam. Das zeigt die gefallene Natur des Menschen. Man hatte bereits in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, ich habe es hier aufgeschrieben, genug Atomwaffen hergestellt, um die Menschheit nicht nur einmal zu vernichten, sondern, was denkt ihr, wie oft? 14 Mal, schon in den 80er Jahren. 14 Mal, heute ist viel mehr noch. Und es gab Todesopfer im 20. Jahrhundert, man schätzt insgesamt 100 bis 185 Millionen Menschen durch Kriege. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind mindestens 25 Millionen Menschen durch Kriege ums Leben gekommen. Koreakrieg 1950 bis 1953, 2,5 bis 3,5 Millionen Tote. Vietnamkrieg 1945 bis 1975 ging der mit 2,3 bis 3,8 Millionen Todesopfern und dann auch viele Kriege in Afrika, vor allem wenn Muslime Christen verfolgen, das ist ja heute sehr oft die Ursache, der Islam als eine gezielt gegen Christus gerichtete Religion. In Sudan, Biafra, Mosambik, Ruanda, Kongo, Angola, Uganda, vielen anderen Ländern grausame Metzeleien von solchen Milizen. Selbst weltliche Berichterstatter sprechen heutzutage von apokalyptischen Dimensionen, wenn sie auf die Kriege und die Waffenarsenale unseres Erdballs schauen. Aber als Christen wissen wir, dass trotz allem und über allem Gott alles da in seiner Hand hält. Er steuert auch den Kriegen, sagt uns das Wort Gottes, schwer zu verstehen. Aber wir leben in dieser gefallenen Welt seit dem Sündenfall. Und als Christen beten wir für den Frieden. Wir sollen Friedensstifter sein, sagt der Herr Jesus, der Bergpredigt. Aber wir müssen damit rechnen, wenn nicht alle Menschen wirklich Jesus nachfolgen, wird es immer wieder Konflikte und Kriege geben. Und auch wir als Christen sind leider auch nicht perfekt. Es gibt bei uns manchmal auch noch Konflikte. Aber wir leben in dieser gefallenen Welt und wollen beten einfach, dass der Herr sein Reich aufrichtet. Aber erst noch wird der Antichrist erscheinen. Auch das ist eine biblische Aussage, womit wir rechnen müssen. Darauf komme ich im zweiten Vortrag später ausführlicher zurück. Aber jetzt ein positives Zeichen zur Erholung ein bisschen. Die beiden Weltkriege stehen in engem Zusammenhang mit den zweiten und deutlichsten Zeichen der Endzeit, nämlich der Neugründung des Staates Israel. Zumindest indirekt. Im Ersten Weltkrieg verlor die Türkei Palästina, so hieß es damals. Es kam als internationaler Verwaltungsbezirk unter englische Oberhoheit. Und dann wurde die Balfour-Erklärung am 2.11.1917 verabschiedet und die sicherte den Juden ein Siedlungs- und Heimatrecht im damaligen Palästina zu. Es folgten Einwanderungswellen in immer rascherer Folge und 1914 lebten bereits 85.000 Juden, ich sage jetzt in Israel, und 1928 bereits 200.000, heute sind es etliche Millionen, ich glaube so um die 8 Millionen. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde dann der Staat Israel anerkannt, damals noch von der Völkergemeinschaft. Heute wäre keine Chance. Es gibt nur ganz wenige Staaten, die für Israel abstimmen in der UNO. Das ist auch eine endzeitliche Situation. Warum eigentlich diese Feindschaft gegen Israel? Nun, der Herr Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Und man will verhindern, der Teufel will verhindern, vor allem auch durch den Islam, dass Jesus als Messias wiederkommt und seinen Fuß auf den Ölberg setzt. Deshalb eigentlich dieser Hass gegen Israel. Man will verhindern, dass Jesus wiederkommt. Versteht ihr? Auch die Juden dort, die Politiker sind keine perfekten Menschen, aber wir wollen für sie beten. Es ist immerhin die Vorbereitung für das Kommen des Messias. Nun, warum eigentlich wurde das jüdische Volk zerstreut in alle Völker, unter alle Länder? Wegen der Verstockung gegenüber Jesus, der als Messias gekommen ist. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, Jerusalem zerstört. Sie wurden in alle Länder zerstreut, aber am Ende, so sagt bereits der Prophet Hesekiel, etwa 550 Jahre vor Christus voraus, wird sich das Schicksal des jüdischen Volkes wenden. In Hesekiel 37 lesen wir, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus. Ja, hier sehen wir die Belagerung Jerusalems, 70 nach Christus. Ja. Aber wie gesagt, es wird sich wieder wenden. Gott sagt, ich hole euch aus euren Gräbern heraus und bringe euch ins Land Israels. Und ich will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt und will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Hesekiel 37, Jesaja 11, Sacharja 8 und viele andere Verheißungen. Und da steht ausdrücklich in den Kapitel Hesekiel 36 bis 39, dass dies geschehen wird in den letzten Tagen und dass eine weltweite Zerstreuung vorausgeht. Das war damals nicht der Fall beim babylonischen Exil. Das waren noch nicht die letzten Tage und es war auch nicht weltweit, sondern nach Babylon und ein paar andere Länder waren sie zerstreut, Assyrien und so weiter. Aber nicht nach Amerika und Australien etc. oder Deutschland. Ja? Das ist jetzt erst. Und diese weltweite Zurückführung, die Älteren von uns sind da noch Augenzeugen geworden. Wunderbar, wenn sich das Wort Gottes vor unseren Augen erfüllt. Es gibt ja heute auch die Ersatztheologie. Das sehe ich auch als Zeichen der Endzeit, die Substitutionslehre. Die sagt, dass Israel keine Bedeutung mehr hat. dass jetzt nur noch die Gemeinde wichtig ist. Man kann auch ins andere Extrem fallen und sagen, dass nur noch Israel wichtig ist und die Gemeinde nicht mehr. Vor beiden Extremen müssen wir uns hüten. In Epheser 2 steht, dass der Zaun der Feindschaft abgebrochen ist und dass in Christus die Erretteten aus Israel und den Nationen eine Einheit sind. Ich habe gestern schon meinen Vortrag über Gemeinde darauf hingewiesen. Der Islamexperte und Missionar Marius Barr schrieb vor Jahrzehnten in seinem Buch Zeitbomben der Weltgeschichte Folgendes. Ich zitiere. Für mich persönlich war es ein Schock und eine Offenbarung, als ich erkennen musste, dass falsche Prophetieauslegung bis in manche evangelikalen Kreise hineingelehrt und vertreten wird. Bis in manche evangelikalen Kreise hinein. Die Übertragung der Verheißungen an Israel auf die Kirche bzw. auf die Gemeinde macht ihre Anhänger immun gegen die Prophetie der Endzeit. Aus ihr sind der Antisemitismus und der heutige Antizionismus entsprungen. Muss ich erklären, Antisemitismus gegen das jüdische Volk als Rasse, was auch der Hitler gemacht hat. Ja. Und der Antizionismus, das ist heute eher so toleriert bei links und bei rechts, dass man gegen den Staat Israel ist. Bis hin, dass man hören muss, das sei eine Gründung Satans, habe ich auch schon gehört. Bei Christen, die sagen, Israel, der Staat heute ist eine Gründung Satans. Was sagt ihr denn dazu? Muss ich sagen, lieber Freund, vielleicht auch Bruder, ja, je nachdem. Aber Freund, mal vorsichtig gesagt, lies doch nochmal die Bibel gründlich, wie viele Prophezeiungen sich noch erfüllen müssen. Auch aus dem Alten und Neuen Testament. Israel ist eben der Ort, wo der Messias seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat und widersetzen wird und die Vorbereitung läuft. Ja, und dann schreibt Marius Barr weiter, dadurch, dass auch viele Christen prophetieblind sind und sich auf die antisemitische, und man kann auch sagen, heute antizionistische Welle manipulieren lassen, werden sie plötzlich, ohne es zu merken, an der Seite des Antichristen stehen. Das ist sehr schockierend, ja? Lassen wir uns da nicht mit hineinziehen. Ja, soweit Marius Barr. Die deutlichste Bestätigung der Israel-Prophetie ist die Beobachtung, dass die Rückkehr der Juden nach Palästina seit Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich eingetreten ist. Man kann es doch gar nicht bestreiten. Ist doch vor aller Augen. Hier der Exodus, ein Schiff, das viele Juden zurückbrachte nach Israel. Tatsächlich eingetreten ist. Nie zuvor hatte man von so etwas gehört, dass ein Volk nach einer fast 2000-jährigen Zerstreuung wieder in sein Land kommt. Fritz Hubner hat in seinem Buch Der Heilsplan Gottes einiges beschrieben, welche Wunder damals geschehen sind, schon im ersten israelisch-arabischen Krieg 1948. Kurz einige Zitate daraus. Er sagt, kaum hatte die überraschte Welt am Morgen des 15. Mai 1948 durch das Radio gehört, dass der Staat Israel geboren sei, da war auch schon der erste jüdisch-arabische Krieg im Gange. Die Welt erfuhr, dass das militärisch noch schlecht gerüstete Israel einer 50-fachen Übermacht von mit modernsten Waffen versehenen Arabern gegenüberstehe. Unglaublich, 50-fache Übermacht. Man rechnete allgemein mit der Niederlage Israels und mit der Ausrottung aller jüdischen Ansätze in Palästina. Schon glaubten Kriegsberichterstatter, das nahe bevorstehende Ende des israelischen Widerstandes melden zu können. Da kam die Wende, die auch von Außenstehenden als Wunder bezeichnet wurde. Die Soldaten Israels, so schreibt Fritz Hubner weiter, erlebten an verschiedenen Frontabschnitten zugleich, dass in der höchsten Bedrängnis Gott selbst eingriff. Weil fast keine Waffen mehr zur Verfügung standen, verwendeten sie Schreckattrappen und Geräuschkulissen, so wie zur Zeit Gideons im Richterbuch, wenn so die Töne zerschlagen und so weiter, ja, die Krüge, Tonkrüge. Und weiter, die Beobachter wussten auch vom Einsatz einer neuen feuerspeienden Waffe zu berichten, der man den Namen gab, David, König von Israel. Wie Soldaten der arabischen Streitmächte nach ihrer Niederlage erklärten, sei ein lähmender Schrecken auf ihre Front gefallen. Übernatürlich. Die arabische Übermacht ergab sich oder floh, der Krieg des Jahres 1948 war plötzlich zugunsten Israels entschieden. Das erinnert an Wunder aus dem Alten Testament. Ja, auch damals gegen die vielfache Übermacht, als Israel damals im Land war. Auch in den weiteren Kriegen hat Israel Ähnliches erlebt, 1956, 1967, 1973, 1967 ein Sechstagekrieg, wo gibt es sowas so schnell zu Ende, und Jerusalem zurückerobert. Und auch beim Golfkrieg 1991 war die bewahrende Hand Gottes zu spüren, als 39 irakische Raketen auf Israel fielen, aber nur ein Israeli durch direkte Raketeneinwirkung ums Leben kam. Bei 39 Raketen, auch ein Wunder. Ja, und so ging es weiter, auch bis heute. Es wird wahrscheinlich nie Frieden dort geben, bis der Messias kommt, weil vor allem der Islam, sie wollen nicht, dass die Juden dort wirklich leben. Der Islam als Religion vom Koran her, da gibt es so viele Juden- und christenfeindliche Aussagen in Sure 9 und vielen anderen Stellen, dass das einfach tiefer Wurzel ist. Nicht jeder Muslim denkt vielleicht so oder nimmt es jetzt so ernst, was da steht im Koran, aber doch sehr viele, und daraus rauskommen auch solche terroristischen Aktionen. Ja, also beim Sechstagekrieg noch ein interessantes Ereignis. Am 7. Juni 1967 wurde die Jerusalemer Altstadt zurückerobert, und als er vor der Klagemauer stand, rief General Moshe Dayan aus: Wir sind zur Allerheiligsten unserer heiligen Stätten zurückgekehrt und werden nie mehr von hier weichen. Ich denke, er hat ein prophetisches Wort gesprochen. Also, wir können sagen, zusammenfassend zu Israel, der Staat wurde in politischer Hinsicht wieder ins Leben gerufen, aber leider seine geistliche Erneuerung, die Erkenntnis Jesu als Messias, steht leider großenteils noch aus, obwohl es eine wachsende Zahl Jesusgläubiger Juden gibt, Gott sei Dank. Auch solche, die zu uns gekommen sind, auch in Deutschland, haben sich viele Juden bekehrt, auch in Amerika und anderen Ländern, aber auch in Israel. Wichtig aber, dass nun die Voraussetzung da ist durch die Staatsgründung, dass, wie ich auch schon erwähnt habe, wichtige biblische Prophezeiungen sich erfüllen können. Zum Beispiel, der Antichrist wird ein 7-Jahres-Bündnis mit Israel schließen, das er aber nach 3,5 Jahren brechen wird. So also die geläufige Auslegung von Daniel 9,27 mit den 70-Jahrwochen und Johannes 5,43. Alle Völker auf Erden werden gegen Israel in den Krieg ziehen. So steht es auch in Sacharja 12-14 vorausgesagt. Dieser Hass gegen den Messias, der wiederkommt. Der Teufel will das verhindern. Auch über die UNO, nicht nur über arabische, islamische Länder. Nicht jeder Araber ist Moslem übrigens. Ja, auch da wollen wir natürlich differenzieren. Da gibt es auch viele Christen. Aber der Islam ist dort eben doch bei den meisten sehr dominierend. Gerade in diesem Halbmond, nicht dieser islamische Halbmond. Dann wird der wiederkommende Jesus, er wird kommen, auch dass das goldene Tor zugemauert ist, wird das nicht aufhalten. Das ist ein Witz, ja, wenn Sie hier ein Tor zumauern, in der Stadtmauer in Jerusalem, wer das schon gesehen hat, und dann denken Sie, da kann der Messias nicht hineinziehen. Absurd, ja. Mit dem Hauch seines Mundes wird er das alles wegsprengen. Und er wird seinen Fuß auf den Jerusalemer Ölberg setzen. Und in der antichristlichen Drangsalzeit wird Israel Jesus als seinen Messias erkennen und zum Missionsvolk für alle Völker werden. Sacharja 12, Vers 10 und Römerbrief, Kapitel 11, Vers 15. Und gemäß Jesaja 2, Micha 4 und anderen Kapiteln schon aus dem Alten Testament wird Jerusalem das Zentrum sein des messianischen tausendjährigen Friedensreiches Jesu Christi. Womöglich wird auch der Tempel wieder errichtet, schon vielleicht zur Zeit des Antichristen. Da gibt es Hinweise im Thessalonicher Brief, kann aber auch symbolisch zu verstehen sein, müssen wir für beide Möglichkeiten offen stehen. Aber jedenfalls wird an Tempelbau wieder gearbeitet. Es gibt ja auch das Tempelinstitut in Jerusalem, die haben schon alles vorbereitet, nur der Tempel selber steht noch nicht. Aber die Geräte, die Gewänder, sogar die rote Kuh, alles das haben sie schon wieder hergestellt und gezüchtet. Eine spannende Zeit, in der wir leben. Spannende Zeit. Aber wir sehen auch, es werden alle Völker gegen Jerusalem marschieren. Es wird die Schlacht von Harmagedon sein, die vorausgesagt ist in Offenbarung 16. Und auch sehr interessant die Geografie, wie das lokalisiert wird. Und zwar, da heißt es in Offenbarung 16, ich muss jetzt ein bisschen was überspringen, ich sage es für die Technik, aus Zeitgründen, da heißt es in Vers 12 und 16, der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Der liegt da, wo heutiges Iran-Irak-Gebiet ist, also früheres Babylon und Persien. Und sein Wasser trocknete aus, dieses Euphratstroms, damit der Weg bereitet würde, den Königen vom Aufgang der Sonne, vom Osten. Und er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Wer da schon stand, an der Megiddo-Ebene, ist überwältigend, diese riesige Ebene, wo dieses Millionenheer aus dem Osten aufmarschieren wird gegen Israel. Und dann wird Jesus erscheinen und alle diese feindlichen Mächte richten. Gott sagt über das jüdische Volk, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Deshalb kann ein Christ kein Feind Israels sein. Ganz wichtig. Und er wird Israel zum Jerusalem zum Taumelbecher zurichten. Für alle Völker ringsum und auch Juda wird es gelten. So sehen wir in Jesaja 12, 1 bis 3. Hier die Megiddo-Ebene übrigens zu sehen, ja, wo die Schlacht von Harmageddon lokalisiert ist. Im Vordergrund, glaube ich, ist dieser Hügel Megiddo, wo Salomo auch eine Stadt hatte. Das haben wir auch schon besichtigt mit vielen unterirdischen Gängen. Auch heute noch kann man das sehen. Das ist alles Tatsache, was in der Bibel steht. Archäologen beweisen das. Und wenn der Messias erscheint, dann werden sie ihn erkennen, den sie durchbohrt haben. Auch so ist es vorausgesagt in Jesaja 12, Vers 10. Wörtlich: aber über das Haus Davids und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Soweit zu Israel. Jetzt machen wir einen Sprung und gehen dann gleich weiter. Ja, hier seht ihr noch diese Bibelstellen aus Jesaja. Und es ist ja interessant, dass das alles sich dann in Jesus erfüllt hat. Jetzt machen wir aber einen Sprung aus Zeitgründen gleich zu den weiteren Zeichen, Zeichen in der Natur. Davor darf ich mich wieder ein bisschen stärken. Braucht jemand Wasser? Darf gerne was holen. Weitere Zeichen der Endzeit. Davon hören wir natürlich mehr als über Israel. Über Israel wird ja bei uns auch fast immer nur negativ berichtet. Ist euch schon aufgefallen, wie einseitig und hetzerisch die Presse da ist? Aber über Umweltzerstörung, da wird doch einiges gebracht. Aber ob das alles stimmt, ist die andere Frage. Auch da wird viel Politik gemacht, Panik geschürt. Aber natürlich auch die Bibel spricht davon, dass am Ende ja diese Schöpfung keinen ewigen Bestand hat. Müssen wir ganz nüchtern sehen. Auch die Umweltzerstörung, die wir seit längerem erleben, ist eine Vorschattung, so sagt man, auf die mit Wucht hereinbrechenden Gottesgerichte zur Zeit der großen Trübsal. In der Johannesoffenbarung wird zum Teil in stufenweiser Steigerung, nämlich zuerst ein Drittel, dann alles, heißt es, vorausgesagt, dass das alles zerstört wird, und zwar etwa an den Posaunengerichten, was wir auch hier lesen, ein Drittelteil der Bäume zunächst mal und alles grüne Gras. Offenbarung 8, Vers 7, die Erde und die Pflanzen werden zerstört. Oder Offenbarung 8, Vers 8 und 9, das Meer und seine Lebewesen. Offenbarung 8, Vers 10 und 11, das Trinkwasser wird angetastet. Die Atmosphäre wird in zweifacher Weise tangiert, und zwar einerseits als Verfinsterung, so dass das Licht der Himmelskörper immer weniger durchdringt. Offenbarung 8, Vers 12. Das könnte eine Zunahme von Abgasen, Wolken, etwa durch Vulkanausbrüche sein. Andererseits aber wird auch in der Bibel vorausgesagt, eine Verstärkung der Sonneneinstrahlung, dass sie unerträglich wird. Offenbarung 16, Vers 8 und 9. Und ja, so dass die Schutzschichten in der Stratosphäre immer weniger werden. Man spricht da vom Ozonloch und so weiter. Wobei das ist gerade wieder wohl kleiner wird, was man hört, vielleicht infolge der Corona-Einschränkungen. Also eine spannende Zeit. Aber jedenfalls, Umweltzerstörung sehen wir, es wird auch immer mehr zubetoniert, die Natur wird immer mehr zurückgedrängt, Waldbrände, Dürre und was wir auch so heute erleben müssen. Ich war kürzlich im Westerwald, da sind ganze Wälder abgestorben, vor allem Fichtenwälder. Aufgrund der Trockenheit haben sie keinen Widerstand mehr gegen den Beugenkäfer, und da sind also wirklich kilometerweit schon tote Bäume. Bei uns im Schwarzwald noch nicht, wo wir wohnen. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Deutschland gibt es schon ganze Ecken aufgrund der Trockenheit, wo der Wald wirklich massiv stirbt. Ich habe gesagt, das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Und so haben wir einige Schlagzeilen in den letzten Jahrzehnten gelesen. Zum Beispiel: Der Wald stirbt, das Ozonloch wächst, immer mehr Hautkrebs durch zu viel Sonne, der Tod aus dem Wasserhahn, Ölpest tötet Millionen Fische, Atomkatastrophe in Tschernobyl und anderen Orten, Nahrungsmittelvergiftung durch Pflanzenschutzmittel, Sonnenverfinsterung durch brennende Ölfelder, stoppt die Klimaerwärmung und so weiter. Also das, was sich verändert, ist so. Über die Einzelheiten, ich bin jetzt kein Naturwissenschaftler, will ich jetzt nicht sprechen. Es gibt ja Theorien, dass es auch früher schon Klimaerwärmung gab. Das ist auch Tatsache, dass das zyklische Bewegungen sind. Aber natürlich die ganzen Schadstoffe, die wir durch Abgase in die Luft lassen, die sind sicherlich nicht gesundheitsfördernd. Das ist auch klar. Auch da wollen wir vielleicht schauen, dass es auch alternative Möglichkeiten gibt, die umweltschonender sind. Aber letztendlich, das sagt die Bibel ganz deutlich, hat diese Erde keinen ewigen Bestand. Sie wird vergehen, früher oder später, ob durch menschliche Schuld oder durch Gottes Gerichte. Das ist dann die Frage der Zeit. Dann sagt der Herr Jesus auch voraus, etwa in Lukas 21, Vers 11, es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auf die Seuchen möchte ich jetzt noch etwas eingehen. Angesichts der großen Fortschritte der Medizin und des Sieges über die klassischen Seuchen, dachte man schon, man hätte sie alle besiegt. Die klassischen Seuchen, welche waren das? Pest, Pocken, Tuberkulose, Syphilis und viele andere. Da glaubte man schon, durch Impfungen und so weiter ist das jetzt alles vorbei. Der Mensch hat den Sieg errungen und man hat auch viel erreicht. Also nicht jede Impfung ist jetzt vom Bösen, wie heute so gesagt wird. Es gibt auch wirklich sinnvolle, nützliche Impfungen. Aber die haben natürlich auch unter Umständen Nebenwirkungen. Nicht jeder verträgt es. Es hängt auch vom Immunsystem des Einzelnen ab. Man muss abwägen und sehen, ist der Schaden größer als der Nutzen. Also auch da. Aber in unserer Zeit, die letzten Jahrzehnte, sind plötzlich neue, vorher unbekannte Seuchen aufgetreten. Und dann ist man ratlos dem gegenübergestanden. Zum Beispiel bei Tieren, Schweinepest, Rinderpest. Interessant, dass dann die Fleischpreise jedes Mal hochgingen. Manche dachten, es sei auch gesteuert, aber ich will mich darüber jetzt nicht vertiefen. Aber zum anderen auch Seuchen bei Menschen. Auch bei Menschen. Und zwar besonders zwei, ich will es jetzt mal halt Seuchen nennen, man spricht vielleicht auch von Pandemie oder Grippe. Das erste ist aber wirklich eine ansteckende Sache, eben AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome, erworbenes Immunschwächesyndrom, kurz AIDS genannt. Und jetzt die durch Coronaviren ausgelöste Krankheit Covid-19, so heißt die Krankheit, die dadurch entsteht, Covid-19. Corona ist der Stamm und SARS-CoV-2 ist das jetzige Virus, das in diesem Stamm so viel Unheil gerade verursacht. Manche bestreiten ja, dass es vielleicht überhaupt gibt, aber ich denke, das gibt es schon. Die Frage ist nur, ob die Maßnahmen vielleicht etwas übertrieben sind manchmal, das ist die andere Frage. Man kann beide Richtungen hier vom Pferd fallen, auch was manche Diskussionen angeht, in der Politik, in der Gemeinde. Ich sehe so, dass man die Sachen ernst nehmen sollte. Man sollte ein bisschen vorsichtig sein und Hygieneregeln beachten. Das ist immer gut, auch bei anderen Krankheiten natürlich. Aber man sollte nicht das Land in ein Gefängnis verwandeln. Das ist das andere. Ja. Das haben wir ja auch erlebt, 2 Monate lang, dass wirklich hier die Freiheitsrechte massivst eingeschränkt waren. Ja, also wir erleben solche Pandemien oder Seuchen, wie man es nennen will. Und bei AIDS, zunächst mal zu AIDS, weist einige Besonderheiten auf, die deutlich endzeitliches Gepräge tragen. So wurde AIDS erstmals 1980 bei jungen Männern festgestellt, die homosexuellen Kontakt pflegen. Das darf man heute schon fast gar nicht mehr sagen. Und sie wird auch fast ausschließlich durch sexuellen Verkehr übertragen. Außer wenn mal eine Panne mit einer Spritze oder Blutübertragung passiert. Aber in aller Regel durch sexuellen Verkehr. Und ja, diese Stelle, die viele heute am liebsten aus der Bibel herausschneiden würden, steht aber im Wort Gottes. Da steht in Römer 1, 26 bis 27, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen, also mit lesbischen Beziehungen, zu Deutsch gesagt. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt. homosexueller Verkehr, und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Hier steht nicht, dass das nur damals im Römerreich falsch ist, sondern es heißt, es sind hier Begriffe verwendet, dass das unnatürlich ist, dass es eine Schande ist, dass es Gott nicht gefällt. Kann man nicht sagen, heute ist das alles anders, ja, und alles normal plötzlich. Nein, sowas wie heute wir in den Gesetzen haben, gab es an sich fast noch nie. In der Antike, bei den Griechen und anderen Völkern zum Teil. Aber dann durch den Einfluss des christlichen Abendlandes gab es das Jahrtausende lang nicht. Aber jetzt, nachdem das ja immer mehr das Christentum ausgerottet werden soll, auch durch Gesetze, jetzt kommen diese Dinge plötzlich alle wieder hoch. Und in 1. Korinther 6, Vers 9 steht, lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid zu Jesus gekommen, ihr habt Vergebung, so steht auch weiter. Wunderbar, wenn der Mensch davon frei wird. Also AIDS, eine neue Lustseuche, übertragen durch homosexuellen Verkehr oder durch Unzucht mit anderen Menschen außerhalb der Ehe, auch durch heterosexuelle Beziehungen, kann's, denke ich, auch übertragen werden inzwischen. Aber es fing an bei diesen homosexuellen Kreisen, muss man wirklich sagen, rein geschichtlich objektiv. Eheliche Treue ist der beste Schutz dagegen, Untreue dagegen der Hauptgrund der Verbreitung, und auch Kondome bieten keinen absoluten Schutz. Natürlich wollen wir Betroffenen helfen, auch seelsorgerlich, wenn jemand das hat, dass dieser Mensch auch zur Umkehr eingeladen ist, dass er Jesus annehmen darf und ein neues Leben mit dem Herrn beginnen darf, auch Hilfe erfährt, körperlich und medizinisch. Das ist natürlich ganz klar. Und trotzdem ist es von Gott nicht gut geheißen, solche sexuellen Beziehungen außerhalb der Ehe von Mann und Frau. Das sagt die Bibel ganz deutlich, da gibt es nichts dran zu rütteln. Auch wenn jetzt das im evangelikalen Bereich, es war ja zu erwarten irgendwann, auch immer mehr in Frage gestellt wird. Wir leben in der Endzeit und es beginnt überall zu bröckeln. Und am Schluss haben wir die totale antichristliche Situation ohne noch christlich geprägtes Wertesystem. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 steht, tut Buße, das heißt kehrt um, bekehrt euch, damit eure Sünden getilgt werden und damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und der den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, nämlich den Herrn Jesus. Ja, und jetzt kommen wir zu nochmal ausführlicher zu Coronavirus SARS-CoV-2 mit der Krankheit Covid-19. Die Angst vor der Verbreitung dieses sicherlich gefährlichen Virus hat fast auf der ganzen Erde zu Maßnahmen geführt, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie erlebt haben. Und selbst dort gab es keine Kirchenschließungen in diesem Ausmaß. Natürlich hat man manche Kirchen geschlossen, die nicht in das System passten, aber dass man flächendeckend sagt, ihr dürft nicht mehr singen, ihr dürft keinen Ostergottesdienst feiern, ihr dürft euch überhaupt nicht mehr treffen, nur noch in den Familien, das gab es an sich, soweit ich mich erinnere, noch nie. Ja, und viele sehen das als Ruf Gottes zur Umkehr, denn Gott sendet Gerichte und da sind immer wieder dabei solche Gerichte wie Dürre, Heuschrecken und Seuchen. Und auch wilde Tiere eben insgesamt und Hungersnöte und so weiter, damit die Menschen in sich gehen, von ihren falschen Wegen umkehren und ein neues Leben mit Jesus Christus beginnen. Und wenn die Menschen nicht umkehren, dann setzt Gott das Gericht bis zum Untergang fort. Ninive ist umgekehrt, aber viele andere Länder nicht. Prophet Jona ist ja dann schließlich doch noch hingegangen und dann ist tatsächlich durch diese Bußpredigt eine Umkehr erfolgt. Heute würden wir auch am liebsten hinausgehen und sagen, kehrt um, vielleicht zieht Gott sein Gericht noch einmal zurück. Ich habe es auch getan, auch in unserer Stadt, Straßenpredigten gehalten, auch das Missionswerk Werde Licht, mit dem arbeite ich seit einiger Zeit zusammen. Es sind auch einige hier bei euch in der Gemeinde, die sehr aktiv sind auf den Straßen. Geht hinaus, solange noch Zeit ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Allerdings müssen wir ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen, liebe Geschwister, was in Offenbarung 9 steht, ab Vers 20. Da steht, die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten doch nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Silber und Gold und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Das heißt, sie kehrten doch nicht um, obwohl die Gerichte schon angefangen haben. Sie verstockten sich und machten Gott noch Vorwürfe, geben Gott noch die Schuld, der das zulässt. Und der liebe Gott darf doch sowas nicht zulassen, soll uns immer nur gut gehen. Solange es den Menschen gut geht, fragen viele nicht nach Gott. Und wenn es ihnen schlecht geht, dann machen sie Gott noch Vorwürfe. Das ist nicht gerecht. Ja? Nicht gerecht. Aber wir dürfen beten, dass vielleicht doch noch Umkehr geschieht in unseren Völkern, bei den Politikern, vielleicht auch bei einzelnen Politikern. Aber momentan sieht es nicht so aus. Im Gegenteil, die gottlosen Gesetze werden immer mehr. Hier in der Schweiz habt ihr noch die einsame Möglichkeit der Volksabstimmung. Das haben wir fast nirgends in Europa, in Deutschland schon gar nicht. Da dürfen wir vielleicht alle 4, 5 Jahre mal wählen zwischen einem Einheitsparteikartellsystem und einer Partei, die ausgegrenzt wird. So ähnlich ist ja auch hier in der Schweiz inzwischen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Hier sind es, glaube ich, 2 Parteien, die ausgegrenzt werden bei euch, die zusammen abstimmen, aber doch keine Mehrheit haben. Aber das ist eben diese endzeitliche Situation. Aber ich möchte so sagen, möge Gott der Herr es schenken, und wir dürfen die Hoffnung ja nie aufgeben, dass die gottlosen Gesetze der letzten Monate, Jahre und Jahrzehnte aufgehoben werden. Zum Beispiel, was sind das für Gesetze? Die fast völlige Freigabe der Abtreibung und auch der aktiven Sterbehilfe bei uns in Deutschland seit diesem Jahr. 2020, kurz vor Corona, hat das Bundesverfassungsgericht noch die aktive Sterbehilfe abgesegnet. Etwas, was es nur bisher im Dritten Reich gab, beim Hitler, hat man jetzt auch in Deutschland wieder abgesegnet oder quasi erlaubt. Ja. Das Parlament noch nicht ganz, da ist jetzt die Diskussion, beginnt jetzt gerade. Man darf also wieder dem Opa, der Oma die Giftspritze geben, wenn die nichts dagegen haben, so, oder ja, soweit man das noch beurteilen kann. Ich sage mal so, wenn jemand sowieso sterben würde und an Apparate angeschlossen ist und sich nur noch quält und es keine Hoffnung auf Heilung gibt, dann ist es eine passive Sterbehilfe, der natürliche Tod sozusagen. Ich möchte auch nicht ewig an Apparaten hängen. Das ist aber was anderes, als wenn man eine Giftspritze verordnet, den Menschen umbringt oder Selbstmord unterstützt. Mord ist Mord, auch Selbstmord. Und Gott sagt, du sollst nicht töten. Deshalb können wir als Christen keine aktiven Sterbehilfe, um dieses verschönende Wort hier zu zitieren, zustimmen. Versteht ihr? Ja. Also natürlicher Tod, okay, ich würde mich auch nicht ewig an Schläuche anschließen lassen wollen. Ich denke, die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Aber dann die Giftspritze, den Tod beschleunigen, das geht über Gottes Schöpfungswillen hinaus. Dann lieber schmerzlindernde Mittel geben, soweit es geht, Morphium und so weiter. Das ist aber jetzt nicht zu vergleichen mit einer Giftspritze. Ich habe selber bei meinem Vater erlebt, der schwer krebskrank war. Er hat doch bis zum Schluss ausgeharrt und ist dann eines natürlichen Todes gestorben mit schmerzlindernden Mitteln. Es war nicht einfach, aber er hat sich nicht das Leben genommen und ich musste ihn nicht töten. Also es wäre unvorstellbar gewesen, sowas zu tun. Und solche Gesetze haben wir jetzt. Aktive Sterbehilfe wurde jetzt beschlossen. Dann haben wir ja schon seit Jahrzehnten die Erlaubnis von Gotteslästerung. Blasphemie, Pornografie, Prostitution, Drogenmissbrauch, Götzendienst, Okkultismus. Ich habe gerade, als wir herfuhren, haben wir eine Schlagzeile in der Zeitung gelesen. Da stand drüber, das klingt jetzt komisch, Singen in Kirchen ist verboten, aber im Bordell darf man sich jetzt wieder treffen. Ja? Verrückt, ja? In so einer perversen Gesellschaft leben wir heute. Entschuldigung, wenn ich das hier zitiere, es war Schlagzeile in der Bildzeitung, so wie euer Blick hier. Da bringt sie solche Schlagzeilen. Also bei uns, viele Gemeinden trauen sich nicht zu singen in Deutschland. Aber das andere, das wird alles jetzt wieder erlaubt. Ja, man kann nur beten, dass noch Umkehr geschieht. Drogenmissbrauch ist weitgehend legalisiert. Götzendienst in sämtlichen Baumärkten, die Buddha- und Götzenfiguren, Okkultismus und die sogenannte Ehe für alle und alles bald. Stattdessen wäre an sich zu fordern, die Wiedereinführung eines Buß- und Bettages in Deutschland. Bei euch gibt es es ja noch, oder? Haben sie noch nicht abgeschafft. Bei uns haben sie 1996 abgeschafft, wenn ich mich richtig erinnere. Und seither ist noch viel Segen weniger in unserem deutschen Land bei uns. Die Schweiz ist noch ein bisschen gesegneter, denke ich, noch nicht ganz so abgedriftet. Ich komme so langsam zum Ende. Ich habe nur noch 3 Punkte. Und bis 4 ist ja noch Zeit. Ich habe versprochen, bis spätestens 3 fertig zu sein. Könnt auch noch Fragen stellen und Pause machen, ausführliche Kaffeepause. Wir können jetzt die Tür vielleicht wieder aufmachen. Ich glaube, der Lastwagen ist nicht mehr da, dass es ein bisschen luftiger wird. Jetzt kommen wir zu Erdbeben als Beispiel überhaupt für die ganzen Katastrophen. Ich kann jetzt nicht auf alle Katastrophen eingehen, das wird jetzt auch nicht erbaulich sein. Aber unter den Endzeitzeichen werden Erdbeben, Katastrophen und Vulkanausbrüche und Meteoriteneinbrüche und vieles andere genannt in der Offenbarung etwa sehr ausführlich. In Offenbarung 16 lesen wir, es wurden Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, das gleiche nicht geschehen ist, seitdem ein Mensch auf der Erde war, ein so gewaltiges, so großes Erdbeben. Wenn ihr aufmerksam die Nachrichten verfolgt, dann hört ihr, dass immer wieder Katastrophen sich ereignen. Natürlich sagen manche, ist doch noch da, ja, draußen, sagen manche, das sind natürliche Verschiebungen der Erdplatten, seismische Bewegungen, aber natürlich lässt das auch Gott zu. Das ist ja kein Zufall, dass sich häuft, auch wenn es natürliche Erklärungen gibt. Und hier sehen wir am Ende ein Erdbeben so groß, wie es noch nie war. Ich sehe darin eine Steigerung und das erleben wir auch. Vor allem seit dem 20. Jahrhundert. Und zwar, das lässt sich ja wirklich statistisch feststellen, die Erdbeben, die werden seit gut über 100 Jahren so wirklich statistisch erfasst, etwa mit der Richterskala. Und nach Angaben von Versicherungen, die müssen ja dann immer da aufkommen, nicht, dafür, nach Angaben von Versicherungen haben Naturkatastrophen und die durch diese verursachten Schäden in den letzten Jahrzehnten dramatisch zugenommen. Sagen Versicherungen, sage nicht ich. Bereits von den 60ern bis zu den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich die Zahl der Naturkatastrophen objektiv verfünffacht. Die von den Versicherungen zu ersetzenden Schäden sind im gleichen Zeitraum sogar um das 15-fache gestiegen. Als Ursache wird natürlich zum Teil die durch menschliche Eingriffe hervorgerufene Umwelt- und Klimaveränderung angesehen. Aber dadurch lassen sich nicht alle Naturkatastrophen erklären, etwa Vulkanausbrüche, Erdbeben, Seebeben und Ähnliches. Ich habe eine lange Liste in meinem Buch Zukunft Zeitzeichen, wurde ja schon genannt. Da könnt ihr übrigens alles, was ich heute sage, nochmal wesentlich ausführlicher nachlesen. Das sind auch Zahlen, ab 1908 habe ich drin, aber hier lese ich jetzt nur mal die Zahlen von 2001 bis 2018, von den schweren Erdbeben. Es gibt auch noch viele weitere, hier nur die schwereren Erdbeben mal aufgelistet. Am 26. Januar 2001 gab es in Indien ein Erdbeben mit ungefähr 20.000 Todesopfern. Am 26. Dezember 2003 im Iran, frühere Persien, 31.000 Tote durch Erdbeben. Und am 26. Dezember 2004, das werden viele noch in Erinnerung haben, Weihnachten 2004, diese Schreckensmeldung aus dem Indischen Ozean vom Seebeben, Tsunami, mit schätzungsweise 230.000 Toten. Auch viele Deutsche betroffen. Ich kenne selber welche, die das überlebt haben. Eine kam dadurch zum Glauben. Eine Schwester ist jetzt eine Schwester im Herrn und hat ein Buch geschrieben, wie sie dieses Seebeben überlebt hat. Ihre Mutter ist bei uns in der Gemeinde, daher kenne ich diese Schwester. Die war damals, ich weiß nicht an welcher Küste, da irgendwo da, Thailand oder wie das ist. Ja, ich war da noch nie, aber da war ganz große Katastrophe. Kam eine Riesenwelle auf die zu und die wurden dann da verschüttet, also sehr dramatisch. Das Buch habe ich mit einem zugelesen, habe ich leider jetzt nicht dabei. Also 230.000 Menschen sind da gestorben. Dann am 8. Oktober 2005 in Kaschmir 87.000 Tote. 12.05.2008 in China 88.000 Tote und Vermisste durch Erdbeben. 12. Januar 2010, sicherlich auch noch in Erinnerung, in Haiti, wo ganz anders, ja, ca. 316.000 Todesopfer. 11. März 2011 in Japan 18.000 Tote. 25.04.2015 in Nepal 9.000 und 28.09.2018 in Indonesien 4000 Tote. Das waren jetzt nur so die größeren Erdbeben mit zahlreichen Opfern. Jetzt aber seid ihr schon so geschockt durch diese negativen Entwicklungen, möchte ich zum Schluss dieses ersten Vortrags noch zwei positive Zeichen nennen. Das eine hängt eng zusammen mit Israel. Und Israel ist ja an sich das positive Zeichen, auch wenn es von der Gegenseite als negatives hingestellt wird. Aber wir als Christen sehen es hoffentlich positiv, dass es wieder entstanden ist, dieses Land. Und da ist auch mit entstanden die neue Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit in Israel. Bei den Propheten finden wir das vielfach vorausgesagt. Zum Beispiel beim Propheten Hesekiel in Kapitel 36. Der hat gesagt, schon vor über 2500 Jahren, über diese letzten Tage: Ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen, das Getreide, und will es vermehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte auf den Bäumen und den Ertrag auf dem Felde mehren, damit euch die Heiden nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Und man wird sagen, dieses Land war verwüstet, es war eine Wüste. Und jetzt ist es wie der Garten Eden, fruchtbar. Und darf ich mal fragen, kurze Meldung, wer war schon in Israel von euch? Ah, schon ungefähr der halbe Saal. Die anderen dürfen gerne mal wieder mit, wenn der Lockdown dort zu Ende ist. Die Zeit ist dort auch ziemlich heftig. Aber wenn man aus den arabischen Nachbarländern, ich war auch schon in Ägypten, großer Unterschied, wenn man aus den arabischen Nachbarländern nach Israel reist, dann hat man wirklich den Eindruck, man kommt aus der Einöde, aus der Wüste in den Garten Eden. Seit der Neubesiedlung durch die Juden ist Israel zu einem blühenden Land geworden. Natürlich nicht überall, es gibt die Negev-Wüste und so weiter, aber auch da gibt es Bewässerungsanlagen, Fischzucht, vieles andere. Man hat gebohrt und Wasser gefunden. Und die sumpfige Jezreel-Ebene, wo heute Tel Aviv steht und die meisten Ansiedlungen sich häufen, die wurde zur Obst- und Kornkammer umgewandelt. Der israelische Orangenanbau ist weltberühmt. Wie heißt die bekannte Marke? Wir machen jetzt keine Schleichwerbung. Sage ich jetzt nicht. Aber vielleicht war das schon mal in der Stadt Jaffo. Das klingt so ähnlich. Und bei Beersheba erstrahlt die Wüste Negev in einer wahren Blütenpracht. Pro Jahr werden im Durchschnitt über 800 Millionen Schnittblumen exportiert, zum Beispiel Rosen, Lilien, Nelken, Gladiolen und Narzissen. Schon in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts erzeugte Israel 61% mehr Landwirtschaftsprodukte, als seine eigene Bevölkerung verbrauchen konnte. Hat also exportiert in andere Länder. Und das hängt auch damit zusammen, dass im ganzen Land Bewässerungsanlagen und Brunnen gebaut wurden. Gestern war Missionar Manfred Kempfner, der auch in Lateinamerika viele Brunnen gebaut hat. Er könnte jetzt sicher vieles sagen, wie das funktioniert. Das haben wir auch in Israel gemacht. Und es wurden auch viele Millionen Bäume gepflanzt, die das Klima und den Wasserhaushalt verbessern. Vielleicht im Zusammenhang damit hat auch der Früh- und Spätregen wieder eingesetzt, der vorher jahrhundertelang ausgeblieben war. Dieser Spätregen ist auch vorausgesagt bei den Propheten des Alten Testamentes, etwa beim Propheten Joel, daraus auch ein Zitat aus Kapitel 2. Ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen, wie zuvor, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Und ihr sollt erfahren, dass ich, der Herr, mitten unter Israel bin und dass ich euer Gott bin und sonst keiner mehr. Und mein Volk soll nicht mehr zu Schanden werden. Und hier die Sammlung aus allen Völkern, Hesekiel 36. Das ist, denke ich, Tel Aviv. Das ist Bahai-Tempel. Ja, also Haifa, nicht Bahai. Da steht im Vordergrund der Bahai-Tempel. Der hat natürlich nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Das ist eine Weltvermischungsreligion. Darauf komme ich heute Abend noch zurück. Ja, aber Haifa, hat mal ein israelischer Reiseführer uns gesagt, in Haifa wird gearbeitet, da sind auch viele Deutsch- und Schweizerstämmige, da wird gearbeitet in Haifa, in Jerusalem wird gebetet und in Tel Aviv wird gefeiert. So ist es ein bisschen schwerpunktmäßig in diesen Städten. Das ist auch ein zerrissenes Land ein bisschen, was das angeht. Nicht? Arbeiten, beten, feiern. Ja. Okay, so jetzt aber zum letzten Punkt für heute. Beim ersten Vortrag stehen ja noch zwei bevor. Wir wollen unsere Kraft auch ein bisschen einteilen und uns auch eine längere Pause gönnen. Aber vielleicht können wir danach noch Fragen stellen. Und der weitere positive Punkt, den ich jetzt ans Ende dieses ersten Teils stellen möchte, lautet der Siegeszug der Weltmission. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 24, Vers 14, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich auf dem ganzen Erdkreis oder in der ganzen Welt, alle Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und heute haben wir Fortschritte, die es vorher in diesem Ausmaß noch nie gab. Menschen aus allen Volksstämmen werden die Möglichkeit erhalten, die rettende Frohbotschaft vom Sieg des Herrn Jesus Christus als Retter zu hören. Und sie werden vor die Entscheidung gestellt werden, Jesus Christus im Glauben als ihren Retter und Herrn anzunehmen oder abzulehnen. Deshalb ist so wichtig, dass überall Missionare und die frohe Botschaft hingesandt werden. Nun, im 20. und 21. Jahrhundert hat die Weltmission trotz wachsender Behinderungen in manchen Ländern trotzdem große Fortschritte gemacht. Das Christentum insgesamt, nominell, stellt rund ein Drittel der Weltbevölkerung dar. Darunter befinden sich natürlich viele Namenschristen, überwiegende Zahl. Aber es gibt auch eine wachsende Zahl echter, wirklich bekehrter und wiedergeborener Christen. Es gibt weltweit rund 30.000 christliche Zeitschriften, natürlich mit unterschiedlicher Qualität. Jedes Jahr erscheinen ca. 25.000 neue christliche Bücher, da trage ich auch ein bisschen dazu bei. Durch so vier Bücher jährlich, durch Gottes Gnade im Schnitt. Aber es erscheinen jedes Jahr viele tausend neue christliche Bücher. Aber das wichtigste Buch ist nach wie vor die Bibel, die Heilige Schrift. Die dürfen wir nie vernachlässigen durch andere Literatur. Ja, ganz wichtig. Rund um den Erdball existieren über 3600 christliche Hörfunk- und Fernsehstationen, wo auch solche Sendungen gebracht werden. Als die Grenzen für Missionare zugingen, hat Gott der Herr neue Möglichkeiten geöffnet, etwa Radiowellen oder auch Internet. Im Internet kann man sich heute arabische Bibeln ausdrucken, wo kein Missionar hinkam. Und es gibt viele heimlich Gläubige in solchen muslimischen Ländern. Wie gesagt, nicht jeder Araber ist Muslim. Da gibt es also viele Gläubige, auch in der Türkei, aber die können das nicht so offen zeigen wie bei uns. Es ist schwierig. Ja. Wir können uns hier frei zum Herrn bekennen, tun wir es. Die können es nicht so frei, die müssen ihr Leben fürchten. Aber die tun es manchmal und riskieren ihr Leben. Wir wollen für diese Geschwister wirklich beten in diesen Ländern, wo Verfolgung herrscht. Nun die Sprachen. Was schätzt ihr, liebe Brüder und Schwestern und liebe Besucher, wie viele Sprachen es auf der Erde gibt? Ganz genau weiß es niemand, aber man kann so schätzen. Eine Zahl? Höher? Weniger. Also zwischen 5 und 10.000 ist schon mal gut geschätzt. Man schätzt so 6.000 bis 7.000. Und da gibt es natürlich Sprachen, die sehr viel gesprochen werden, aber auch solche, die nur von Stämmen gesprochen werden. Entscheidend ist, dass die Bibel oder Teile von der Bibel bisher in rund 2.700 Sprachen übersetzt wurden. Die Zahl steigt jedes Jahr. Jetzt 2020 sind es ungefähr 2.700. Darunter die vollständige Bibel in ca. 600 bis 700 Hauptsprachen. Hauptsprachen sind zum Beispiel Schweizerdeutsch. Ja, das war jetzt Spaß, aber okay. Also Deutsch, ja, ist ja auch Deutsch. Ihr seid auch im Grunde Deutsch, ein deutscher Dialekt in der Schweiz hier. Oder wir sprechen einen Schweizer Dialekt, wie man es jetzt will, ist egal. Also Deutsch ist sicherlich eine wichtige Sprache, aber natürlich Englisch, Russisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Chinesisch. Ja, da hört es bei mir schon langsam auf. Aber es gibt noch viele weitere wichtige Sprachen. Und man hat also ca. 600 Sprachen übersetzt, darunter praktisch alle Hauptsprachen, die von sehr vielen verstanden werden. Und ich denke, 98 bis 99% der Menschen können die Bibel in diesen Sprachen lesen. Es gibt vielleicht 1 bis 2%, die keine dieser Sprachen verstehen. Und da sind Missionare auch weithin schon dran, die Heilige Schrift zu übersetzen. Es gibt auch Schallplatten, CD-Mission, Gospel Recordings nennt sich das, früher Schallplatten, die kann man auch ohne Strom drehen oder auf CDs oder MP3 oder Internet, dass also auch in diesen Sprachen die Bibel noch nicht übersetzt ist, aber gesprochen, vorhanden ist das Evangelium, wie man gerettet wird. Das haben Missionare in solchen Sprachen gesprochen und das gibt es sage und schreibe schon in rund 6000 Sprachen. Also praktisch fast alle Sprachen sind schon erreicht worden mit der rettenden Botschaft. Menschen in praktisch allen Sprachen können die Botschaft hören. Und das heißt, auch das zeigt uns, dass das Kommen des Herrn in Herrlichkeit nicht mehr weit ist. Weil es heißt ja, das Evangelium wird auf der ganzen Erde gepredigt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und in Offenbarung 7, Vers 9 und 10 heißt, dass einmal eine unzählbare Schar von Erlösten aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen vor dem Thron Gottes stehen wird. Aus allen Sprachen. Und das ist heute weitestgehend erreicht. Ich denke, der Herr kann jederzeit kommen und uns zu sich nehmen und sein Reich aufrichten. Es gab große Erweckungen, damit schließe ich jetzt, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon, vor allem in Afrika, Indonesien, Lateinamerika, also Süd- und Mittelamerika, China und Südkorea. Nordkorea, starke Verfolgung, aber im Untergrund auch viele Gläubige, die sehr viel erleiden für den Herrn Jesus. Man schätzt, dass allein in China in den ersten Jahren nach dem Scheitern der maoistischen Kulturrevolution ca. 50 Millionen Chinesen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Es sind natürlich dort über 1 Milliarde Menschen, aber sehr viele Gläubige, aber die haben es jetzt auch schwer durch das totale Überwachungssystem. Die haben schon Gesichtserkennung auf der Straße, schon viel weiter fortgeschritten als bei uns. Bei uns soll es ja auch durch G5 oder 5G, ja, egal. Ihr wisst, diese Antennen, die überall alle 100 Meter aufgestellt werden, um uns zu verstrahlen, damit alles automatisch funktioniert, wo am Schluss nur noch Roboter physisch überleben können. Das ist ja die schöne neue Welt, die geplant wird. Also ich bin kein Freund dieser totalen Überwachung, Bestrahlung und Kontrolle. Das möchte ich einfach hier auch erwähnen. Das sehe ich auch ein Zeichen der Endzeit. Ich stelle mir das nicht mehr schön vor. Zwar fahren dann die Autos selber, braucht man nichts mehr lenken, kann man sich nur noch reinsetzen und wie langweilig, ja und so. Aber man kann alles kontrollieren und der Mensch ist dann total gläsern. Ich sage manchmal, ich bin froh, dass ich schon so alt bin und das vielleicht nicht mehr erleben muss, was da noch kommt. Aber es tut uns um die Kinder weh, wenn die in diese total kontrollierte Gesellschaft hineinwachsen. Aber mit den Smartphones wird man ja schon daran gewöhnt, dass man es gar nicht mehr merkt. Nicht? Ist ja alles dauernd vernetzt und ja, aber man muss auch an die negativen Folgen, die Kontrolle denken und die Strahlengefahr, dass die Krebsrate und das alles zunehmen wird. Ja, das wäre ein anderes Thema, aber auch ein Zeichen der Endzeit. Darauf komme ich aber nachher zurück im zweiten Teil. Da geht es dann über die neue Weltordnung, Globalisierung, die technische Kontrolle, die dann kommt, die Überwachung und all diese Dinge. Also ich empfehle euch, wenn euch das interessiert, noch da zu bleiben. Wer nicht mehr bleiben kann, den weise ich jetzt nochmal vor allem auf dieses Buch hin. Da könnt ihr das auch nochmal lesen, zu Hause in Ruhe, auch heute Abend und viele andere Themen. Ja, ich schließe diesen Vortrag mit dem Hinweis, dass Jesus der Sieger ist über all diese Entwicklungen, dass er es vorausgesagt hat und dass für uns entscheidend ist, für uns entscheidend, dass wir zu Jesus gehören, dass wir seine Kinder sind. Denn dann unser Herz dem Herrn Jesus geschenkt haben. Hast du dein Herz ihm schon geschenkt? Das wünsche ich jedem von uns. Amen. Ich möchte jetzt